Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive. Mein Name ist Tobi und wenn ihr mich an dieser Stelle hört, dann wisst ihr, dass es nicht so läuft, dass es eine reguläre Folge ist, sondern es handelt sich hierbei um meine ganz persönliche Quick Reaction auf die erste Runde und den Pick der Miami Dolphins in der ersten Runde des 2025er NFL Drafts. Normalerweise seid ihr gewohnt, dass diese Quick Reactions von uns immer im Team und relativ kurzfristig nach dem Draft kommen. Das heißt, wir haben im letzten Jahr zum Beispiel, ich glaube, morgens um 5:30 das Ganze niedergebracht. Dieses Mal musste ich leider arbeiten, das heißt, das konnte ich da nicht. Deswegen kriegt ihr meine Reaktion eben erst mittags oder nachmittags, 25.04. Stand 14:20 Uhr. Ich werde auch nicht großartig auf das eingehen, was sonst so in der ersten Runde des Drafts passiert ist, sondern ich werde mich da auf die Miami Dolphins konzentrieren. Denn die Miami Dolphins haben an der ihnen ursprünglich zugewiesenen Stelle an 13. Position Defensive Tackle Kenneth Grant von den Michigan Wolverines gepickt. Eine Wahl, die durchaus kontrovers diskutiert werden kann. Und ich werde versuchen, in den nächsten hoffentlich maximal 10 bis 15 Minuten darauf einzugehen, warum die Dolphins an genau der Stelle diesen Spieler gewählt haben könnten, warum sie ihn gewählt haben, welchen Mehrwert er bietet und warum ich absolut fein mit diesem Spieler bin. An die Hörer, die uns regelmäßiger zuhören, ihr wisst bestimmt, dass ich in den letzten Wochen an einem Facebook-Mock-Draft, an einem 7-Runden-Facebook-Mock-Draft teilgenommen habe und ebenfalls an 13. Stelle genau diesen Spieler ausgewählt habe. Von daher kann ich die Argumentation, die ich dargebracht habe, eins zu eins übernehmen und kann auch in gewisser Art und Weise nachvollziehen, was im War Room der Miami Dolphins passiert sein könnte, als sie on the clock waren. Nun gut, wenn man sich die erste Runde ansieht, die bis dahin gelaufen ist, das heißt, an 1 Cameron Ward, an 2 Travis Hunter nach Jacksonville, an 3 Abdul Carter zu den Giants, an 4 Will Campbell zu den Patriots, an 5 Mason Graham, der andere Defensive Tackle von Michigan, zu den Browns, an 6 Ashton Jeanty zu den Raiders, an 7 Amon Mbeumo zu den Jets und an 8 Tatrioara McMillen, der Wide Receiver zu den Carolina Panthers. Das war so weit, so langweilig und so weit, so erwartet gewesen. Und es hat bis auf den Tausch der Cleveland Browns mit den Jacksonville Jaguars, die einfach die Positionen 2 und 5 getauscht haben, aber nicht die Spieler getauscht wurden, die von den meisten Mock-Drafts an dieser Stelle erwartet wurden, keine großartigen Besonderheiten gegeben. Schlecht für die Miami Dolphins wurde es danach bei den New Orleans Saints, die an 9. Stelle leider keinen Quarterback genommen haben, sondern den mit am häufigsten zu den Miami Dolphins gepickten Offensive Tackle Calvin Banks Jr. von Texas genommen haben. Das war an dieser Stelle schlecht. Gut, an 10 ist dann Colston Loveland, den ich als zweiten Tight End auf meinem Board hatte und eventuell Tyler Warren erwartet hätte, zu den Bears gegangen. An 11 wieder erwartbar Mikal Williams, der Edge von Georgia, zu den 49ers. Und an 12, das war für mich bis dahin die größte Überraschung, der Offensive Guard Tyler Booker von Alabama zu den Dallas Cowboys. Das bedeutet, die Situation, wie sie sich so dargestellt hat, als die Miami Dolphins on the clock waren, war die Tatsache, dass Cornerback Will Johnson von Michigan noch auf dem Board war, der aber Injury Concerns hat. Letzten Endes ist er immer noch auf dem Board, als die erste Runde vorbei war. Von daher haben sich auch viele andere Franchises an den nicht rangetraut. Shedeur Sanders, Auch der Quarterback von Colorado ist immer noch auf dem Board. Es gab da also auch keine Franchise, die in irgendeiner Art und Weise gewillt war, dann einen Trade mit den Dolphins einzugehen, um an den zu kommen. Ebenso wenig, was ich ein bisschen schade fand, was ich eventuell erwartet hätte, dass jemand vor die Indianapolis Colts kommen möchte, um den aus meiner Sicht besten Tight End der Klasse, Tyler Warren, zu picken. Da hatte ich eventuelle Hoffnungen, dass sich da ein Trade ergeben könnte, was letzten Endes dann aber nicht der Fall gewesen ist. Also waren zu diesem Zeitpunkt dann, als die Miami Dolphins dann keinen Trade-Partner gefunden haben, so Spieler wie eben Will Johnson, Defensive Tackle Derek Harmon von Oregon, Cornerback J.D. Barron von Texas, die beiden besten Safeties der Klasse, Malachi Starts von Georgia und Nick Amonwori von South Carolina noch auf dem Board, sowie von den O-Linern Offensive Tackle Josh Simmons oder Offensive Guard Gray Zabel. Wenn man das Ganze noch etwas weiterziehen möchte, hätte man an dieser Stelle vielleicht auch noch Josh Connerly Jr., Offensive Tackle von Oregon, mit dazu nehmen können. Oder Donovan Jackson, der Offensive Guard von Ohio State, der ebenfalls wie Gray Zabel dann in der ersten Runde noch gegangen ist. An 13. Stelle bei den Miami Dolphins, aber nicht hoch favorisiert war. Die Miami Dolphins haben sich, wie gesagt, dann für Defensive Tackle Kenneth Grant entschieden. Auf einigen der Big Boards war er nicht so hoch angesehen. In erster Linie aufgrund der Tatsache, dass eben einige der Experten sich nicht ganz sicher waren, wie viel des Glanzes seines Defensive Tackle Partners Graham von den Wolverines auf ihn dann sich positiv ausgewirkt haben könnte. Generell muss man aber sagen, dass wenn kein Trade-Partner gefunden werden konnte und wenn man sich die Spieler ansieht, die am Ende der ersten Runde noch auf dem Board sind und die eventuell für die Miami Dolphins an 48 noch verfügbar wären, dass keine schlechte, sondern eine relativ gute Wahl war, die ein absolutes Need des Teams abdeckt. Denn sind wir mal ganz ehrlich, seit dem Abgang von Christian Wilkins zu den Las Vegas Raiders vor der letzten Saison haben die Miami Dolphins, auch gerade durch den Abgang von Calais Campbell zu den Arizona Cardinals, neben Zach Sieler keinen zweiten starken Defensive Tackle. Deswegen füllt Kenneth Grant auf jeden Fall ein positionelles Need der Miami Dolphins aus. Ob man jetzt an dieser Stelle Defensive Tackle wählen musste, ist die Frage. Aus meiner Sicht würde ich ganz klar sagen, ja, an dieser Stelle musste man sich für Defensive Tackle entscheiden, weil rund um 48 sehe ich maximal zwei oder drei Spieler. Das wären TJ Sanders von South Carolina, Darius Alexander von Toledo und Alfred Collins von Texas, die man an 48 vielleicht hätte wählen können. Alfred Collins war ja zu einem Top-30-Visit bei den Miami Dolphins zu Besuch. Und wenn er da hätte überzeugen können, dann hätte man eventuell ihn für 48 mit in die Verlosung nehmen können. Da man das offensichtlich nicht getan hat und auch nicht weiter zurück für einen Defensive Tackle springen wollte, ist Kenneth Grant an dieser Stelle schon eine gute Wahl, weil nämlich die noch verfügbaren Derek Harmon von Oregon und Walter Nolan von Ole Miss auf der Position des Defensive Tackles nicht wesentlich besser in der Qualität oder besser in dem Skillset sind, als Kenneth Grant das sein kann. Zu diesem Skillset kommen wir dann jetzt. Dann werde ich da noch mal ein bisschen was zu sagen, was man von Kenneth Grant erwarten kann. Ein absolutes Plus, was Kenneth Grant bietet, was auf den ersten Blick vielleicht nicht so deutlich wird, ist seine Qualität bei Pass-Breakups und bei dem Blocken von Kicks. Das heißt, selbst wenn er in einem 1-zu-1-Tackle ist, hat er immer die Möglichkeit, die Hände hochzubekommen. Er hat in der letzten Saison bei den Michigan Wolverines insgesamt 5 Pässe verteidigt und 5 Pässe runterschlagen können. Er hat aber auch 8 im weitesten Sinne Kicks geblockt. Das heißt, er hat, glaube ich, 2 Field Goals geblockt, er hat 4 Punts geblockt und hat 2 Extrapunkte blocken können. Das ist schon mal bemerkenswert und ist etwas, was man von der Offense der Miami Dolphins ja schon kennt, dass die Defensive-Spieler in der Lage sind, selbst in den Blocking-Situationen noch ihre Hände zu benutzen, um sie in den Pass- oder Kick-Versuch der gegnerischen Mannschaft zu stellen. Das ist ein absolutes Plus. Kenneth Grant ist darüber hinaus in den 12 Spielen, die er für die Wolverines gestartet hat, zu 32 Tackles gekommen, hat 6,5 Tackles for Loss und 3 Sacks erreicht. Der Pass Rush ist etwas, daran muss er noch arbeiten. Woran er nicht mehr arbeiten muss, sind seine Athletik und sein Körperbau, die ihm auf jeden Fall auch in der NFL entgegenkommen werden. Also er bietet auf jeden Fall einen defensiven Mehrwert der Miami Dolphins mit einem relativ hohen Floor. Und viele der Experten sehen ihn auch schon als NFL-ready mit einem absoluten Potenzial, was ihn bis in die Regionen eines Dexter Lawrence zum Beispiel bringen könnte, wie die Experten voraussagen. Und wer von euch einige Spiele der Michigan Wolverines gesehen hat, der kann auf jeden Fall auch nachvollziehen, warum die Miami Dolphins offensichtlich diesen Spieler relativ hoch auf ihrem Board hatten. Ich würde jetzt also nicht sagen, dass es sich dabei um einen krassen Reach handelte, nur weil er bei einigen der Mock-Drafts, der da zur Verfügung stehenden Simulatoren eher so zwischen 25 und 30 gerankt worden ist. Nimmt man zum Beispiel PFF als einen der Gradmesser, da wird zum Beispiel Kenneth Grant an Position 21 geführt. Er ist momentan noch 21 Jahre alt, 6 Fuß 3 groß, also knapp 1,90 und bringt 339 Pfund auf die Waage. Also er ist relativ schwer, was das angeht. Er ist da sogar Mason Graham, Walter Nolan etwas voraus. Man muss aber an dieser Stelle auch sagen, er hat im College 1-zu-1-Blocking-Situationen dominiert und konnte auch in Double-Teams einigermaßen überzeugen. Und wenn man sich jetzt zur Gemüte führt, dass neben ihm bei Michigan noch eben jener erwähnte Mason Graham stand, dann muss man sich schon überlegen, und das ist auch so ein bisschen das Concern, was man haben kann. Hat jetzt Grant von Graham profitiert oder hat Graham von Grant profitiert? Das kann man durchaus auf die ein oder andere Seite beantworten. Da ist man sich also nicht ganz sicher. Die Frage ist jetzt, inwieweit kann er dieses Niveau auf dem NFL-Level in die Höhen treiben, die man eventuell von ihm erhoffen kann? Er ist ein guter Spieler, das auf jeden Fall. Und er ist an dieser Stelle auf jeden Fall nicht schlecht gewählt. Das kann man, denke ich, an dieser Stelle so sagen. Einige von euch sind sicherlich etwas enttäuscht weil es wieder kein O-Liner geworden ist in der ersten Runde oder warum es kein Cornerback geworden ist an dieser Stelle. Dazu muss man ganz klar konstatieren, die Möglichkeiten, die es da gegeben hätte, haben alle mehr oder weniger so ihre Fragezeichen. Natürlich wäre als Offensive Tackle ein Justin Simmons noch da gewesen. Der kommt aber aus einer schweren Verletzung, ist vielleicht erst im September oder Oktober einsatzfähig, bis er NFL-Niveau erreicht, wird es etwas dauern. Und die Frage ist, inwieweit er seine Verletzung, die er erlitten hat, so weit verkraftet, dass er eventuell wieder an seine Prime aus dem College herankommt oder wie viel Prozent er davon verliert. Er ist an 31 jetzt zu den Kansas City Chiefs gegangen. Die können sich dieses Risiko auch leisten. Das kann Miami an dieser Stelle nicht. Das Gleiche gilt für Will Johnson, den Cornerback von Michigan. Da hat sich auch bisher keine Franchise dran getraut. Der ist am Ende der ersten Runde immer noch auf dem Board und mal gucken, wo er dann in der zweiten Runde wirklich landet. Gray Zabel hat tatsächlich beim Senior Bowl alles abgerissen und ist dann nur wenig später zu den Seattle Seahawks gegangen. Das ist ein fairer Case, wo ich sage, ja, den hätten auch die Miami Dolphins eventuell an 13 nehmen können. Sie möchten aber vielleicht von der Draft-Taktik her einen anderen Weg gehen. Wer letzten Endes dann recht hatte, das wird die Zeit zeigen. Das kann man Stand heute jetzt nicht beantworten. Was man so zum Abschluss beantworten kann, ist das, was wir jetzt vorhaben oder das, was ich euch jetzt nochmal darstellen will. Was machen die Miami Dolphins jetzt an Position 48 an Tag 2? Wer ist noch auf dem Board? Welche Möglichkeiten hat man? Und da kann man in erster Linie sagen, es gibt ausreichend Spieler auf dem Board, die für die Miami Dolphins interessant sein könnten, je nachdem, in welche Richtung man gehen möchte. Möchte man zum Beispiel auf Safety gehen, ist Nick Amonwori noch auf dem Board. Der wird nicht bis 48 runterfallen, aber der wird vorher runtergehen. Man hat Xavier Watts von Notre Dame noch auf dem Board. Und man hat, wenn man sich die Safeties dieser Klasse anguckt, noch zum Beispiel Leute wie Andrew Mukuba, den Safety von Texas, auf dem Board, den eventuell auch die Miami Dolphins an 48 sich auswählen könnten. Wenn man dann auf einer anderen Position, zum Beispiel bei den Offensive Tackles, guckt, dann hat man noch Arionte Ursary von Minnesota auf dem Board oder Marcus Mbeau, den Offensive Tackle von Purdue, den man eventuell an 48 durchaus und ohne große Probleme nehmen könnte. Wenn man sich die Guards anguckt, hat man noch Jonas Hawaii-Naea von Arizona auf dem Board. Man hat noch Wyatt Milam von West Virginia auf dem Board. Und man hat Tate Ratledge von Georgia auf dem Board, den man an 48 vielleicht da die O-Line verstärken könnte. Man hat also insgesamt noch, sagen wir, 5 O-Liner, die man durchaus auf 48 nehmen könnte. Wenn man jetzt in die Defense wechselt, da hatten ja einige unser Need auf Cornerback erwartet. Da ist die Auswahl noch relativ groß, was das angeht. Und da sind die Möglichkeiten, die die Miami Dolphins an Tag 2 haben, sicherlich auch an 48 noch weit gefächert. Sie haben nämlich oft erwähnten Will Johnson von Michigan immer noch auf dem Board. Wir haben einen Trey Amos von Ole Miss auf dem Board. Wir haben Chevin Rowell von East Carolina. Wir haben Azari Thomas von Florida State, Benjamin Morrison von Notre Dame und, wenn man es etwas weiter ziehen will, noch Darian Porter von Iowa State zur Verfügung. Das heißt, circa 6 in der Regel Cornerbacks, die an dieser Stelle vielleicht von Interesse wären. Und wenn man das Ganze dann noch auf die romantische Ebene ziehen möchte, ist auch immer noch Mason Taylor, der Sohn von Jason Taylor, als Tight End von LSU auf dem Board. Und wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man im Wesentlichen auf 15 Spieler, von denen ich sage, ja, die könnten die Miami Dolphins an Position 48 guten Gewissens in irgendeiner Art und Weise ziehen, um Needs zu bedienen. Wenn man sich aber bedenkt, dass jetzt in der zweiten Runde noch Shedeur Sanders von Colorado auf dem Board ist, Mike Green, der Edge von Marshall, noch auf dem Board ist, ein Nick Scorton, der Edge von Texas A&M, noch auf dem Board ist, Donovan Isiruaku von Boston College noch auf dem Board ist, bei den Wide Receiver Luther Burden, einen Travion Henderson, der Running Back von Ohio State, was so die Quarterback-Klasse angeht, noch einen Jalen Milrow von Alabama, Linebacker Carson Schwesinger, oder, dann kann man also durchaus erkennen und kann sich durchaus überlegen, dass selbst wenn Miami nicht nach oben geht für einen der genannten Kandidaten und selbst wenn Miami an 48 bleibt, dass man dann immer noch einen Pool von wahrscheinlich 5 oder 6 Spielern hat, verschiedener Positionen, aus denen man auswählen kann und die man guten Gewissens nehmen könnte, um eben da in diese Position zu gehen. Das beinhaltet auch die Offensive Line. Das heißt, wenn man in der ersten Runde Defensive Tackle geht, weil eben, wie gesagt, die Optionen auf O-Line jetzt eher rar gesät waren und dieses Need dann in der zweiten Runde bedienen kann, dann reden wir hier immer noch von 2 Startern, die Miami Dolphins verstärken können. Und dann kann man immer noch davon ausgehen, dass zumindest in den ersten 2 Runden die Miami Dolphins zumindest in der Theorie aus meiner Sicht hier gut gearbeitet haben. Und so möchte ich auch meine Zusammenfassung oder meine Quick Reaction an dieser Stelle positiv abschließen. Natürlich ist Kenneth Grant auf den ersten Blick nicht der sexy Pick, den sich viele von euch erwartet haben. Aber er ist auch nicht so schlecht, dass man davon sprechen könnte, dass die Miami Dolphins hier an Position 13 einen schlechten Spieler ausgesucht haben. Das auf keinen Fall. Von daher bin ich zufrieden und kann man, denke ich, an dieser Stelle auch ganz zufrieden sein mit dem, wie es gelaufen ist. Natürlich immer unter der Maßgabe, dass man keinen Downtrade-Partner gefunden hat und dass man an 13 auswählen konnte. Die nächste Quick Reaction von mir wird es wahrscheinlich wieder in Verbindung mit den anderen Jungs aus dem Podcast, wenn wir uns zusammenfinden, dann morgen geben. Ich hoffe, ihr habt euch das alles angehört und könnt euch das als Vorbereitung für die zweite Runde und den zweiten Tag heute in der Nacht vom 25. auf den 26.04. geben, die übrigens um 1 Uhr startet. Von daher wünsche ich euch an dieser Stelle viel Spaß dabei und von meiner Seite aus ein herzliches Fins up.